Radio SRF. Das Tagesgespräch.
Urs Gasche, es ist heute mehrmals gesagt worden, dass sie ein emotionaler Entscheid war, das AKW Mühleberg 2019 vom Netz zu nehmen. Oder einen schwierigen Entscheid. Wie ist Ihnen das vorgekommen? Emotional, schwierig, sachlich, nüchtern?
Es hatte alle Komponenten gehabt in der Vorbereitung des Entscheids. In der Diskussion zum Entscheid. Wir haben fast 3 Stunden diskutiert über das Thema. Aber wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich am Schluss sagen, es war ein Entscheid, der letztlich sehr rational war. Ein sachlicher Entscheid. Man hat Emotionen gespürt, aber man hat bei allen Mitgliedern vom Verwaltungsrat irgendwo gespürt, dass man sich bewusst ist, dass man das Ganze an die lange Frist muss denken. Und er hat auch Er ist gewählt worden, nicht ganz einstimmig. Es war ein deutlicher Entscheid, nicht ganz einstimmig. Aber man hat gespürt, hüben und drüben, niemand ist ganz sicher, dass sie oder er einfach genau weiss, was richtig ist. Und im Nachgang, wir haben dann noch so einen Steinbiss zusammengenommen, hat man keine offenen Wunden festgestellt. Ich glaube, er hat auch für das Gremium, ist der Entscheid eigentlich auch eine Bestätigung gewesen, dass wir gut funktionieren.
Sie kommen unmittelbar jetzt zurück oder hier ins Studio von der Medienkonferenz. Wir sind schnell durchs Studio gerannt, weil wir gerade jetzt knapp sind in der Zeit. Und dort haben Sie mir auf dem Durchweg gesagt, Sie sind jetzt gerade durch ein Stahlbad durchgegangen. Also die Fragen, die die Journalisten, sind ja die ersten Wahrnehmer von dieser Mitteilung gestellt haben, die sind durchaus emotional gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es waren einfach sehr viele Fragen gewesen, und es waren auch Fragen gewesen, die ich als Verwaltungsratspräsident mit meinem gegenüber der operativen Leitung nicht immer detailreicher wissen. Manchmal ein Problem gehabt zu beantworten. Andere Fragen wird sich in der Zukunft zeigen, wie das rauskommt. Also wir wissen heute noch nicht auf jede Frage eine abschliessende Antwort. Wir haben jetzt einmal Stufenverwaltungsrat einen Grundsatzentscheid getroffen. Wir haben auch auf eine hervorragende Grundlage können, stützen. Die Konzernleitung hat auch in mehreren Sitzungen, auch sehr kontrovers, aber letztlich auch als Team gut funktionierend, hat uns einen Antrag gestellt, den uns erlaubt, wirklich faktenbasiert, in einer ganz breiten Auslegeordnung schlussendlich zu entscheiden. Aber mit dem sind nicht alle sich stellenden Fragen restlos beantwortet. Und das Stahlbad kommt doch ein bisschen davon her. Man hat natürlich sehr oft gemerkt, was für einen Hintergrund und für eine Erwartung oder für eine Vorstellung da ist. Und es gibt halt immer wieder sehr viele Suggestivfragen in so Interviews. Und in Interviews hat man 15 Sekunden Antworten gegeben. Und dann, wenn man fragt, wie sehen Sie die Lage der Schweiz in der Zukunft, bitte 15 Sekunden, wird es zu kurz, wird es zu lang.
Urs Gasche, Sie haben ja verschiedene Hüte, Sie sind BDP-Politiker, Sie sind Präsident vom Verwaltungsrat bei der BKW und dadurch vom Kernkraftwerk Mühleberg. Was sind Sie eigentlich? Sind Sie ein Atomausstiegsförderer oder sind Sie ein Atomenergiepolitiker?
Also ich bin mal ganz klar ein Milizpolitiker, das werde ich zu diesen zwei Hüten sagen. Ich bin mit Leib und Seele und mit meiner höchsten Identifikation Präsident vom Verwaltungsrat von der BKW. Die BKW ist eine Unternehmung, die muss wirtschaftlich bleiben. Das ist echt das Grundwissen. Jetzt, wenn ihr mich fragt, wie steht ihr zur Kernkraft, dann sage ich euch, ich bin überzeugt, dass Kernkraft einen ganz wichtigen Beitrag geleistet zur Energieversorgung von diesem Land, von der Welt. Ich bin auch nicht sicher, dass die Zeit der Kernkraft vorbei ist, definitiv. Hängt für mich stark darauf ab, durch was es letztlich tatsächlich abgelöst wird. Nicht das, was wir heute davon reden, das, was dort tatsächlich stattfindet. Ich will da, ich kämpfe dafür, übrigens BDPO, kein Technologieverbot. Also, wenn Anlagen entwickelt werden, die sicherer sind, die Risiken, die sich jetzt auch in Fukushima realisiert haben, wenn im Griff hätten, bin ich der Meinung, müssten wir offen auch wieder über die Technologie reden, weil sie hat ein paar Vorteile, die ich jetzt nicht einfach abstreite, nur weil wir jetzt als Unternehmung haben gesagt, wir machen mit, wir akzeptieren die politischen Entscheidungen, wir setzen für uns die Energiestrategie 2050 vom Bund, die setzen wir um. Wir täupeln nicht, wir gehen proaktiv voran, aber mit dem habe ich weder gesagt, dass ich die frühere Nutzung falsch gefunden habe, noch dass eine zukünftige nicht in Frage kommen
kann. Kann man sagen, dass Sie, Urs Gasche, ohne das Unglück in Fukushima 2011 nicht an diesem Punkt wären heute?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Die Welt wäre einfach integral eine andere. Wir haben ja eigentlich geplant, wir haben im Kanton Bern auch schon eine erste Abstimmung durchgeführt, dass man die heutigen alten Kernkraftwerke möglichst durch neue ersetzen. Wir haben die schweizerische Stromwirtschaft hat damit gerechnet, dass es 2 braucht, wo man so auf die 30er Jahre hätte wollen in Betrieb nehmen. Das heisst, wir wären einfach in einer ganz anderen Situation heute. Wahrscheinlich wären wir nicht genau an dem Punkt, wo wir jetzt heute sind, wenn Fukushima nicht stattgefunden hat. Aber die Welt ist so radikal anders, dass es fast ein bisschen müßig ist, sie zu vergleichen.
Jetzt würde ich gerne über den heutigen Entscheid oder den Entscheid, der heute kommuniziert worden ist, nämlich Steckhausen in Mühleberg 2019, genauer reden. 2019, warum jetzt diese Zahl? Man hat über 2017 geredet, man hat über 2022 geredet, man hat auch schon über 2026 geredet. Was ist ganz knapp die Argumentation jetzt für 2019?
2019 ist uns eigentlich als favorisierte Lösung von der Konzernleitung beantragt worden, weil sie unter zwei wichtigen Gesichtspunkten eine Optimierung darstellt. Der erste Gesichtspunkt ist die Sicherheit. Man kann, wenn man bis Zeithorizont bis 2019 ins Auge gefasst, kann man noch von diesen Massnahmen, die jetzt noch in der Diskussion sind.
Man muss dazu sagen, dass die Eidgenössische Nuklearsicherheitsbehörde, das ENSI, hat massive Ausbauten von der Sicherheitsvorkehrungen gefordert bis 2017. Das muss man wissen, um das zu verstehen, was
sie
jetzt sagen.
Sie haben sie gefordert für einen Langfristbetrieb, oder? Also, wir haben ja eine unbefristete Bewilligung und man hat alle 10 Jahre gibt es eine Überprüfung, wenn wir den Langfristbetrieb hätten wollen anstreben, also 26 und darüber hinaus. Dann hat man sehr umfassende Massnahmen müssen treffen. Jetzt kann man von diesen Massnahmen die nützlichsten und die wichtigsten in einer vielleicht so ein bisschen volkstümlich gesagt, und ich sage es gerne volkstümlich, weil ich es technisch auch nicht im Detail verstehe, in ein bisschen einfacherer Ausführungsart kann man die 2, 3 wichtigsten Massnahmen noch treffen, mit verhältnismäßigem Aufwand, wenn man damit bis 2019 kann laufen. Dann gibt auch wieder einen gewissen Return auf der Investition, die dort wieder möglich ist.
Das einfach ein Aufwand, muss man auch wissen, heisst 15 Millionen statt einen dreistelligen Millionenbetrag.
Ja, man kann es so, ganz salopp gesagt, kann man es so vergleichen. 15 Millionen mit plus minus 15% und wenn man alles hat gemacht, haben wir einen dreistelligen Millionenbetrag gesehen. Und von dem her haben wir also, wir können mehr Sicherheit rasch bieten, wo noch wirtschaftlich rechtfertigungsfähig ist. Und das zweite wichtige Argument ist, die ganze Planung für die Nachbetriebsphase, das ist die teuerste Phase vom ganzen Prozess, der jetzt kommt, weil man dort viele Spezialisten braucht, die die nuklearen Elemente von den nicht-nuklearen trennen, die adäquat behandeln, um sie dann abzutransportieren und Zwischenlager, Endlager zuführen. Das braucht Spezialisten, das braucht Kapazitäten, die nicht in beliebigem Ausmaß vorhanden sind. Und wenn man genug Zeit hat und man hat unsere Leute wissen, dass eben auf 19 hey, die Kapazitäten planbar und verfügbar sind, dann können wir dort die Kostenseite noch einmal optimieren. Auch für unsere Mitarbeitenden ist es besser, wenn sie eben die Zeit haben, jetzt die 6 Jahre, die man grossenordentlich noch hat, um sich darauf einzustellen, vielleicht auch Anpassungen noch zu machen, Weiterbildungen passen, weil wir brauchen auch in der Stilllegungsphase unsere spezialisierten Mitarbeitenden.
Ich möchte noch ein bisschen beim ersten Teil von Ihrer Argumentation nachhaken. 2019, 2017, die Auflage vom ENSI. Dahinter steht jetzt schon ein bisschen die Vermutung, dass da ein Deal stattgefunden hat, dass Sie zwar dürfen bis 2019 weitermachen, ein bisschen investieren, aber nicht so viel, wie Sie hätten müssen, wenn Sie länger hätten wollen. Also, dass ENSI sagt, okay, wir sind ein bisschen grosszügiger, Sie müssen nicht so viel investieren, aber dafür ist 2019 fertig.
Das wird immer wieder gesagt, das ist ein Teil vom Stahlbad, den wir am Anfang gesagt haben. Es hat überhaupt keinen Deal und es haben auch keine Verhandlungen stattgefunden. Man muss sich vielleicht vor Augen führen, wie ist das System. Wir haben eine unbefristete Bewilligung. Massgebend ist das Kernenergiegesetz und die Verordnungen. Dort drinnen ist der Sicherheitsstandard, der muss eingehalten sein, ist dort definiert. Wenn der unterschritten wird, müssen wir, muss die Aufsichtsbehörde ENSI oder muss das Departement die Schliessung verfügen. Also das ENSI hat eigentlich nur die Aufgabe, mitschreitend, permanent zu überwachen, haben wir die nötige Sicherheitsreserve, die vorgegeben ist, erfüllen wir die oder nicht, wenn wir sie nicht haben. Das heisst, sie haben noch einen Puffer mit ihrer sogenannten Sicherheitsmarge, die eben noch nicht auf dem Minimum ist. Wenn wir die berühren oder unterschreiten, dann sagen sie uns, ihr müsst Nachbesserungsmassnahmen treffen, sonst droht die Schliessung.
Und das hat das ENSI gesagt,
das müssen sie machen. Gesagt, wenn wir das machen wollen, damit wir unbefristet, das heisst, mal sicher bis zur nächsten 10-Jahres-Überprüfung und Nachfrist, darum sage ich 26 und länger, am Netz bleiben. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Anforderung, ob man Massnahmen treffen will, die ein Betrieb an sich unbeschränkt, aber sicher bis 26 im Auge hat, oder ob man Massnahmen trifft, die er nur bis 19 einhalten muss. Ich mache noch so ein Beispiel, wenn es daheim bei euch im Haus reinregnet am Dach und ihr wisst, in 2 Jahren reisst ihr das Haus ab, dann tut ihr das vielleicht mit einer Plache oder mit einer Kunststoffabdeckung sauber abdecken und habt dann 2 Jahre Ruhe. Wenn ihr das euren Kind weitervererben wollt, macht ihr ein neues Ziegeldach her. Und wir reden jetzt eben nur noch, bis 2 Jahre reissen wir ab, also kann man die gleiche Sicherheit für die Zeit mit einfacheren Massnahmen erreichen.
Ich komme gerade zu dieser Sicherheitsfrage und zur Frage, ob der Vergleich statthaft ist mit dem Regen und mit Kernenergie mit seinen Risiken. Nochmal schnell zur Frage Deal oder No Deal mit dem ENSI. Sie haben jetzt heute gesagt, das ENSI müsse als Nuklearsicherheitsbehörde müsse das absegnen, was Sie jetzt beschlossen haben mit Stecker aus 2019. Haben Sie sich nicht rückversichert? Das wäre ja hochnotpeinlich, wenn jetzt ENSI würde sagen, nein, er kommt nicht in die Tüte.
Das Risiko gehen wir ein. Nein, wir können das nicht. ENSI macht das nicht. ENSI tut uns nicht auf Vorrat dazu sagen. Sie sagen einfach, zeigt uns die Massnahmen, die ihr treffen wollt, und zeigt uns einen verbindlichen Beschluss vom Verwaltungsrat, wenn ihr vom Netz geht. Und dann prüfen wir, ob damit die rechtlichen Voraussetzungen für einen Betrieb bis dann gegeben sind oder nicht. Und da haben sie sicher Vorstellungen, aber wir haben nicht irgendwie über das mit ihnen verhandelt. Aber ich muss auch sagen, unsere Leute, das sind auch Fachleute, die können einigermassen abschätzen, was es braucht. Man hat ja die Themen, die diskutiert werden, diversitäre Kühlung zum Beispiel. Also man hat ja weiss aus Fukushima, dass die Kühlung von den abklingenden Brennstoffen, das ist das Problem gewesen. Also dort hat man Verbesserungen gemacht, ja, schrittweise jetzt. Also man kennt die groben Themen. Man weiss, was man für Massnahmen plant, man weiss, für welchen Zeitraum. Also, unsere Leute können sagen, wir verstehen genug von unserem Business, dass wir abschätzen können, dass die Massnahmen geeignet sind, die Sicherheitsmarge, die verlangt wird, die zu erfüllen. Wir rechnen damit, dass ENSI dem zusteht, aber eine Zusicherung haben wir noch nicht. ENSI hat für mich verständlich, das habe ich, als ich noch Regierungsrat war, auch gesagt, ich tue schon entscheiden, aber der will die klare Grundlage. Jetzt entscheidet der Verwaltungsrat, was er will, und legt uns das vor und wir prüfen, ob es verhebt oder nicht. Wir tun nicht euch raten, was ihr machen müsst, sondern wir prüfen, ob ihr das Richtige macht.
Nach außen stellt sich schon die Frage, ob der Vergleich verhebt, was sie vorher angebracht haben, mit dem Dach, das reinregnet, ob man eine Plastikplane oder Ziegel drauflegt und einem Kernenergieunternehmen. Also die Message, dass sie jetzt doch noch 15 Millionen in Sicherheit investieren für verschiedene Massnahmen, Kühlwasserversorgung, Brennelemente usw., heisst doch, dass das AKW Mühleberg ist im Moment nicht sicher.
Nein, das heisst es nicht. Das Kernkraftwerk Mühleberg ist nach der heutigen Vorschrift und dem heutigen Stand vor Erkenntnis weiter vorweg die Sicherheitsmarschen, die zum Abschalten führen, zu unterschreiten. Wir sind deutlich im Bereich von den möglichen und sinnvollen Massnahmen und unser Recht sagt ganz klar, man muss ein Kernkraftwerk auf dem aktuellen Stand der Technik halten, man muss die Sicherheitsmassnahmen, die technisch möglich sind und wirtschaftlich sinnvoll, verhältnismässig sein, die muss man treffen. Und es ist mit dieser Verhältnismässigkeitsfrage verbunden. Wir haben heute einen Zustand, den man nicht als unsicher, also sicher nicht als mit sofortiger Schliessung bedroht kann schauen, aber wir kennen Verbesserungsmöglichkeiten, die das Risiko noch mindern. Und wir sagen einfach, wir erachten das als wirtschaftlich verhältnismässig, wenn wir die noch treffen, sogar wenn wir es nur für die ganz kurze Zusatzdauer von 2 Jahren können machen, weil mit dem Betrag, den wir noch investieren, gewinnen wir eine adäquate Sicherheit. Und in dem Sinn, ob der Vergleich tauglich ist oder nicht, das ist bei Vergleichen immer eine Frage, die man sich stellen kann. Da bin ich mit einer einig. Ich wollte damit einfach ausdrücken, wir tun das gleiche Ziel erreichen, und um das geht es ja schlussendlich, aber vielleicht mit weniger robusten, langlebigen Massnahmen, als wir das möchten, wenn wir eben wetter auf 10, 20 Jahre aus der Betrieb. Oder man hat heute bei der Kernkraftwerk von 60 Jahren Betrieb, vom Typ von uns.
Aber noch mal ein bisschen naiv gefragt. Also wenn es nicht ein Sicherheitsproblem gäbe, wenn sie nicht müssten in Sicherheit investieren, würde doch ein Unternehmer wie Sie ja nicht 15 Millionen Franken investieren? Oder sehe ich das total falsch?
Das sieht er total falsch. Und zwar, weil wir einerseits rechtlich, aber vor allem eine moralische Verpflichtung haben, dass das vernünftig Mögliche zu tun. Ich habe es vorhin gesagt, die erste Sicherheitsverantwortung liegt beim Unternehmen. Also wir sind in erster Linie verantwortlich. Das ENSI überwacht uns und stellt sicher, dass wir unsere Verantwortung auch wahrnehmen oder dass sie anstelle von uns handeln, wenn wir das nicht machen. Das Gleiche ist nachher mit dem Departement noch, der auch noch einen Durchgriff hätte. Also von dort her gesehen, sagen wir aus eigener Verantwortung, aus eigener Überzeugung, was Sinn macht und verkraftbar ist wirtschaftlich, das machen wir. Und darum haben wir jetzt einfach gesagt, schaut, das ist unser Entscheid im Verwaltungsrat. Wir sagen, wir sind überzeugt, wir haben eine kostenmässige und sicherheitsmässige Optimierung gefunden, wenn wir noch etwas machen und bis 19, das geht für uns wirtschaftlich auf, das ist wirtschaftlich vernünftig, vor allem auch wegen dem Zusatzeffekt, dass das 19 das wesentlich bessere Jahr ist für die Planung von Nachbetriebsphase als 17. Das stimmt für uns, das ist wirtschaftlich gut, das gibt einen Sicherheitsgewinn, also beschließen wir das.
Und das heisst wohl auch, dass das Produzieren von Atomstrom, von schweizerischem Atomstrom, lohnt sich für Sie auch noch bis 2019?
Das vermutlich rechnet sich das. Das wissen wir nicht ganz genau, aber wir haben heute einen sehr tiefen Preis. Wir gehen davon aus, dass er nicht noch weiter sinkt. Es ist nicht ein Bombengeschäft, aber einfach die Optimierung aus der Sicht Kosten von später, wo man kann ein bisschen besser kalkulieren kann, mehr Vorlauf auch gegenüber unseren Leuten. Und das ist nicht nur ein Kostenelement, sondern auch ein menschliches. Haben wir einfach dort die Optimierung und das geht wirtschaftlich für uns auf. Es ist nicht ein Bombengeschäft, das muss ich noch gerade sagen.
Urs Gasche, Sie haben es ein paar Mal erwähnt, das AKW Mühleberg ist das erste AKW, das zurückgebaut müssen. Darum braucht man auch noch ein bisschen Zeit, um das alles vorbereiten. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis man von dem AKW nichts mehr sieht?
Also unsere Fachleute sagen uns, dass man damit rechnet, dass man Mitte der 30er Jahre fertig ist.
Ich höre gerade eine Regieanweisung. Es gibt eine Gefahrenmeldung. Wir unterbrechen kurz das Gespräch und machen nachher wieder weiter.
Eine Verkehrsmeldung. Vorsicht auf der A13 Chur-Sergans zwischen Zizas und Landquart. In beiden Richtungen Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn.
Urs Gasche, Sie sind der Verwaltungsrat von der BKW, von dem AKW, das heute heisst, 2019 wird der Stecker ausgezogen. Wir sind mitten im Gespräch. Die Frage war, wie lange dauert es eigentlich, bis man von dem AKW nichts mehr sieht? Mitte 2030, haben Sie gesagt.
Also Mitte der 30er Jahre, also Grund 35, 2035. Also es geht doch einige Zeit, geht noch ins Land, bis man dort wirklich fertig ist.
Und dann ist dort die grüne Wiese?
Nein, ist dort das, was man dann macht, vermutlich die grüne Wiese, ja.
Sie haben nicht gesagt, das kostet dann etwa mehrere hundert Millionen Franken. Warum kann man das nicht genau beziffern?
Also das hängt vor allem damit zusammen, dass wir effektiv, ich persönlich zumindest, die genaue Planung nicht habe. Auf der anderen Seite weiss man es relativ genau, weil man ja auch für die Öffnung von dem Stilllegungs- und Entsorgungsfonds hat man ja die Berechnungen, die man alle fünf Jahre aktualisieren, gemacht. Also nach denen weiss man einigermaßen, was es kostet. Hingegen ist gerade die erste Phase, die sogenannte Nachbetriebsphase, wo wir unsere eigenen Rückstellungen dafür gebildet haben, das Geld ist schon da, das ist eben auch noch ein bisschen gestaltbar. Wenn wir es jetzt eigentlich planen mit dem 19, die können optimieren, dann macht das sofort stolze Beträge aus, wo man effizienter kann sein kann, als wenn man das in einem unguten Zustand muss machen. Zum Beispiel, wenn eine Volksinitiative, wie im Kanton Bern eine hängig ist, angenommen wird und Stand der PD umgesetzt wird. Das heisst, man nachher mit ohne Vorwarn und ohne Vorlaufzeit gerade muss in die Nachbetriebsphase übergehen, dann wird
also früher massiv vom Netz gehen. Sie haben den Stilllegung und Entsorgungsfonds vom Bund angesprochen, Urs Gasche. Dort ist erst kürzlich eine Diskussion darüber entbrannt, weil der Bund gesagt hat, da ist zu leer oder hat zu wenig Geld drin. Sie haben sich noch gewehrt dagegen, es brauche gar nicht so viel, man hätte genug. Jetzt sagt man weiss es noch gar nicht so ganz genau, wie viel das kostet. Gerade da nicht die Argumentation, es hätte dort schon dann genug Geld drin, ein bisschen zu wanken.
Jetzt habt ihr ein bisschen komische Zitate gemacht. Nein, wir sind völlig überzeugt, der Fonds ist genügend und richtig geöffnet. Das heisst, man tut alle fünf Jahre mit den Kosten, die zu dem Zeitpunkt von der Schätzung würden entstehen, wenn man es dann macht, tut man die Kosten ermitteln. Das heisst, die letzte, weiss ich nicht mehr genau, wenn sie es gesehen, jetzt vor ein paar Jahren, das wird wieder eine geben. Und dann, wenn man das weiss, wenn das sehr nach, und das wird bis bei uns so sein, sehr nach an dem tatsächlichen Schließungszeitpunkt ist, dann wird man die Kosten relativ genau im Griff haben. Und dann wird man nachher, werden die jährlichen Öffnungstranchen werden festgelegt, damit man im richtigen Zeitpunkt die Mittel tatsächlich vorhanden hat. Das heisst jetzt für uns, eigentlich ist gerechnet, dass man bis 50 Betriebsjahre einzahlt, das wäre bis 2022 für uns. Wenn wir jetzt schon im 19. vom Netz geben, werden wir müssen noch Nachleistungen machen. Also wir müssen die fehlenden Jahre selbstverständlich noch einzahlen. Und das kann noch gewisse Unschärfen geben, aber das ist in einem überblickbaren Ausmass. In dem Sinne kann man es nicht auf Millionen genau heute schon sagen, aber man kann sehr wohl sagen, wo die letzte Schätzung ist passiert, das ist sicher weniger als 5 Jahre her, ich weiss leider nicht auswendig wann, aber sicher weniger als 5 Jahre. Und ihr wisst, wie die Preise sich entwickelt haben in der letzten Zeit, nicht massive Inflation gehabt. Also die Berechnung von diesen Einlagen, die ist plus minus korrekt.
Wobei mit dem Bund ist man sich da nicht ganz einig, weil der Bund hat eben gefordert, dass man jetzt mehr einlegt in der Annahme, dass man sich dann mal unterdotiert.
Ja, es hat mehr noch fast mit der Endlagerung dann schlussendlich zu tun, wo sie einfach sagen, die Endlagerkosten, die ja dann noch der zweite Fonds angeht, die sind noch offen. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Argumentation nicht. Wenn man etwas alle 5 Jahre nachschätzt, dann wird ja die Unsicherheit alle 5 Jahre wieder beseitigt. Und ich weiss nicht, wo man denn das hernimmt. Ich habe dort, irgendwo kann ich der Argumentation nicht folgen. Es hat auch nie jemand offengelegt, wo dass die Befürchtungen herkommen, dass die Mittel schlussendlich nicht zahlen. Also es kann teurer werden mit der Zeit, tue ich nicht abstreiten, aber den kann man nachzahlen.
Urs Gasches, AKW Mühleberg produziert 3 Terawatt pro Jahr. 5% von der Energieversorgung sind das und es beziehen etwa 400'000 Leute Strom von den bernischen Kraftwerken. Jetzt stellt sich die Frage, wie füllt man denn die Energielücke, die da entsteht, wenn man das Atomkraftwerk vom Netz zieht? Und Sie haben heute Morgen gesagt, die Energie kommt zuerst mal aus dem Ausland. Was ist denn das jetzt für Energie, die man dann voraussichtlich ab 2019 bezieht?
Es ist so, und das ist auch ein Teil von der Emotionalität gewesen. Wir haben natürlich, und ich zähle auch zu denen, Leute immer noch im Verwaltungsrat, die eine Versorgungspflicht, Verpflichtung spüren, die werden wir nicht mehr erfüllen können. Das ist aber Folge nicht von unserem unternehmerischen Entscheid, sondern von den politischen Randbedingungen, die neu so gestellt sind. Wir werden die 5% von schweizerischen Produktionen werden wegfallen. Die kann man nicht kurzfristig durch neue ersetzen. Wir arbeiten sehr intensiv dran. Genau das ist unsere Strategie. Im erneuerbaren Bereich, vor allem Wasser, Wind eher im Ausland, die zu lücken. Die Dezentrale wird auch helfen. Im Moment kommt der Strom aus dem Ausland. Das ist einfach der EU-Mix. Ich kann noch nicht genau sagen, wie der aussieht. Der wandelt sich auch gern.
Ja, und in diesem EU-Mix ist also auch sicher, wo wohl auch Atomstrom drin, Kohle, Gas und so weiter.
Ganz also, genau. Das Wind ist und Sonne.
Wind und Sonne. Aber man kann nicht sagen, das war jetzt ein Entscheid zugunsten von der erneuerbaren Energie. Weil zuerst lebt man mal von einem Mix, den man dann nicht so genau sagen kann.
Also, das ist jetzt eine Kritik, die ihr nicht an mich richten müsst als VR-Präsident der BKW, sondern an die Politik. Die Politik hat entschieden, dass wir uns energiepolitisch, strompolitisch so verhalten, dass wir in kurzer Zeit vom Ausland abhängig sind und dass der Entscheid so getroffen ist, können wir nicht verantworten. Aber es ist sicher nicht, in erster Linie ist der Ausstiegsentscheid nicht gefällt worden, um in die Erneuerbaren zu gehen. Aber langfristig wird es diesen Effekt gleich haben, weil wir arbeiten dran, sukzessive oder Import zu ersetzen, und zwar eben durch erneuerbare schweizerische Energie.
Zuerst aber ist man angewiesen auf den Import und dort hängt viel am Stromabkommen mit der EU. Das steht immer ein bisschen auf wackeligen Beinen. Was ist, wenn das scheitert? Oder nicht
stark? Da bin ich jetzt ganz offen gesagt nicht in der Lage, das abzuschätzen. Das ist so von Worst Case, dass man abgeschottet wird, bis Best Case, dass es halt einfach ein Marktphänomen wird sein, wo sich irgendwie mit Geld regelt. Ist irgendwie alles möglich. Also da muss ich sagen, da bin ich überfragt, was das konkret bedeutet. Das sind übrigens auch Fragen, die sich nicht die Unternehmungen müssen stellen, sondern die Politik. Die Randbedingungen, die zu diesen Entscheidungen heute führen, dass wir keine Kernkraft mehr haben und dass wir in Zukunft keine Kernkraft mehr werden haben, die hat nicht die Elektrizitätswirtschaft gesetzt, die hat Politik gesetzt.
Zum Schluss die Frage Ihres Fernsehens. Sie haben es jetzt erwähnt, selber versorgen. Die Schweiz versorgt sich mit Energie, am liebsten mit erneuerbaren Energien. Im Moment ist man weit, weit, weit weg davon. Machen Sie mir eine Prognose, wenn würde das total schlechter gehen?
Das, da mache das? Ich kann keine Zeitprognose machen, aber ich möchte gleich sagen, die machen das ist schlechter, als wir sind. Von der schweizerischen Stromversorgung haben wir heute mehr als die Hälfte erneuerbar. Schon. Mit unserer Wasserkraft. Und von dem her sind wir nicht weit, weit, weit davon entfernt. Es braucht mehr und es ist nicht, es sind 40%, die wir ersetzen müssen. Aber es braucht Zeit, mehr Zeit, als man wahrscheinlich schätzt. Aber ich habe noch den Glauben, dass wir es irgendwann erreichen.
Bis es soweit ist, werden wir schon ein paar Mal miteinander reden. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Herr Gasche, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci euch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.